Das wird diese Woche wichtig. Eine Kooperation mit Zeit Online.
Ein Thema liegt an diesem Montag klar auf der Hand. Die Niederlande. Dort finden nicht nur am Mittwoch die Parlamentswahlen statt. Am Wochenende kam es bei unserem Nachbarn in Sachen türkisch-niederländischer Beziehungen zu einer Eskalation. Was genau vorgefallen ist und was sonst noch wichtig wird, darüber spreche ich mit Lenz Jakobsen von Zeit Online. Er ist jetzt live bei mir am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Niederlande wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Für uns ein eher ungewöhnlicher Tag, wählen wir in Deutschland traditionell an einem Sonntag. Aber nicht allein deswegen wird der kommende Mittwoch für uns ungewöhnlich. Deutschland und Europa müssen vor dieser Wahl auch ordentlich zittern. Warum?
Naja, es ist eine der weiteren Wahlen, bei denen ein Rechtspopulist sogar gewinnen könnte. Gerd Wilders, der eigentlich Vorsitzender einer Ein-Mann-Partei ist, er ist tatsächlich das einzige Mitglied seiner Partei, könnte sogar die meisten Stimmen bekommen am Mittwoch. Und das wäre nach Brexit und Trump-Erfolg und auch nach dem, was so in Polen und Ungarn passiert ist in den letzten Monaten und Jahren und angesichts dessen, was in Frankreich mit einem möglichen Sieg der rechtsradikalen Marine Le Pen droht, wäre das ein nächster Rückschlag für, ja, sozusagen das liberale, meinetwegen auch alte Europa, das gewachsene Europa. Deshalb schaut man mit relativ viel Zittern auf diese Wahl in Niederlanden, auch mit mehr Aufmerksamkeit als bisher.
Ich habe jetzt aber immer wieder gehört, dass die Niederländer so kurz vor der Wahl dann doch einen Rückzieher vielleicht vor Wilders machen werden und seine Umfragewerte sind auch abgerutscht. Wie gut schätzt du also seine Chancen ein am Mittwoch?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also in den Niederlanden ist die Lage sehr volatil. Also da kann sich sehr viel noch sehr schnell ändern in den letzten Tagen vor der Wahl. Das liegt auch daran, dass es keine 5%-Hürde gibt, dass also auch viele kleine Parteien ins Parlament reinkommen. Das liegt auch daran, dass es gar keine wirklich dominierenden Parteien mehr gibt, sondern auch die großen Parteien, also die Parteien von Herrn Wilders und die Parteien des jetzigen Ministerpräsidenten Marco Rutte, die liegen beide bei knapp unter 20%. Das heißt, da ist völlig unabsehbar, was genau da passiert. Und es ist ja tatsächlich so, dass dieser Konflikt mit der Türkei in den letzten Tagen nochmal Bewegung in die Sache gebracht hat. Und es ist traditionellerweise so, dass Wähler die Parteien wählen wollen, die, sagen wir mal, in der öffentlichen Debatte nicht so angesehen sind, wie zum Beispiel die Partei von Herrn Wilders, in Meinungsumfragen nicht so gerne angeben, dass sie diese Partei wählen. Deswegen liegen traditionellerweise die tatsächlichen Wahlergebnisse von solchen Parteien dann über den vorher prognostizierten Ergebnissen.
Wie aussichtsreich sind denn die Chancen des amtierenden Regierungschefs Mark Rutte, weiterhin im Amt zu bleiben? Vor einem Jahr, als die Niederländer das EU-Abkommen mit der Ukraine bei einem Referendum zurückwiesen, hat Rutte ja bereits eine ordentliche Watsche einstecken müssen.
Ja, er hat trotzdem noch die besten Chancen, weil es auch sonst keinen anderen Starken gibt. Also er liegt noch knapp vor Wilders und mit Wilders will aber niemand koalieren, also eine Regierung bilden. Das heißt, Rutte stellt wahrscheinlich die stärkste Partei und selbst wenn er es nicht tut, stellt er zumindest die Partei, die am ehesten die Regierung bilden kann. Er hat schon noch die besten Aussichten, Ministerpräsident zu bleiben, aber als Vorsitzender einer Partei, die in deutschem Maßstab höchstens auch eine mittelgroße Partei wäre, ja, also wahrscheinlich unter 20% landen wird. Aber auch da muss man sagen, das ist schwer abzusehen, wie sich die Eskalation mit der Türkei darauf auswirkt.
Du hast es jetzt schon angesprochen, nicht nur das derzeit so zerbrechliche Europa wirft seine Schatten auf die anstehende Wahl voraus, sondern auch die Beziehungen zur Türkei. Bereits in der vergangenen Woche ist es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der Türkei und einigen EU-Staaten gekommen. Der Grund: Minister des Präsidenten Erdogans wollen in Europa unter dem Teil der Bevölkerung, der noch immer die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, für das umstrittene Referendum werben. Das kommt nicht besonders gut an, auch nicht in den Niederlanden. Und hier ist am Wochenende die Situation ja sogar eskaliert. Kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was genau vorgefallen ist?
Ja, es ist Folgendes geschehen. Es gibt in den Niederlanden relativ viele türkische Wähler, also tatsächlich Menschen mit türkischem Pass, denn nun die dürfen ja auch wählen. Und die wählen auch bei den bisherigen Wahlen sehr stark für Erdogan, also für seine AKP-Regierung. Bei der letzten Parlamentswahl waren es 75% in den Niederlanden. Nun wollte der türkische Außenminister Mehmet Çavuşoğlu in Rotterdam auftreten und vor diesen Anhängern sprechen. Das wurde ihm von der Regierung untersagt zuerst. Dann gab es Verhandlungen darüber, ob es nicht vielleicht doch in irgendeiner Form möglich ist. Und während während dieser Verhandlungen hat erstens die türkische Regierung parallel mit Sanktionen gegen die Niederlande gedroht und zweitens sie schon als Nazis bezeichnet. So, das heißt, da ist noch, während man versucht hat, sich zu einigen, von der türkischen Seite eine Eskalation betrieben worden, die dann von der niederländischen Seite dahingehend beantwortet wurde, dass die einfach das Flugzeug des türkischen Außenministers Çavuşoğlu nicht haben landen lassen am Samstag. Der ist also einfach über Rotterdam wieder umgedreht, sozusagen. Und dann ist am Abend noch eine weitere türkische Ministerin auf dem Weg in die Niederlande gewesen, auf dem Landweg von Deutschland aus. Und die wurde an der Grenze abgefangen und zurückgeschickt. Und seitdem geht es richtig los. Jetzt dürfen angeblich keine niederländischen Flugzeuge mehr in der Türkei landen. Und Erdogan und seine Mitstreiter bezeichnen die Niederlande als Hort des Faschismus. Also da kommt vor allem von türkischer Seite noch einiges an Schimpferei hinterher nach dieser Eskalation.
Die Niederlande haben da eine wirklich klare Kante gezeigt gegen die Türkei. Inwiefern wird dieser Vorfall jetzt die Wahl am Mittwoch noch beeinflussen?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil man einerseits sagen kann, es könnte Geert Wilders nutzen, der der Erste war und der auch am deutlichsten gefordert hat, dass man den türkischen Wahlkampf aus den Niederlanden raushalten soll, der aber auch noch weitergeht, der auch sagt, jeder, der Anhänger Erdogans ist, soll bitte sofort die Türkei verlassen, soll sofort die Niederlande verlassen. Das heißt, der ist ja nicht nur Gegner Erdogans, der ist Gegner des Islams, ja, und damit auch aller Türken, die ja zu 99% Muslime sind. Das heißt, er könnte profitieren, wenn man ihm zugute hält, dass er der Erste war, der mit dieser Forderung um die Ecke kam. Es könnte aber natürlich auch Mark Rutte profitieren, der nun seinen eigenen Wählern gezeigt hat, dass auch er gegenüber Erdogan sogenannte klare Kante zeigen kann, was ja viele dort fordern. Was ich noch wichtig finde bei dem Thema ist, wir reden überhaupt nicht mehr über die eigentlichen Opfer Erdogans, ne? Also die türkische Opposition, die türkischen Oppositionellen sind alle gegen diese Verbote, gegen diese Auftrittsverbote. Die wollen nicht, dass die türkischen Minister nicht nach Europa kommen können. Die wollen denen das erlauben. Also wir müssen bei dieser ganzen Debatte im Hintergrund behalten, dass es jetzt nicht mehr darum geht, ob Erdogan gut für die Türkei ist und was er seinen Leuten antut, sondern es geht nur noch darum, ob wir ihn aus der Ferne ertragen. Das finde ich das etwas schwieriger an dieser Diskussion.
Dieser Streit trägt ja nicht gerade zur Entspannung der Beziehungen zwischen Europa und der Türkei bei. Ankara provoziert eben mit diesen Nazi-Vorwürfen. Ernste Konsequenzen folgten auf solche Beleidigungen bisher nicht, also bis auf in den Niederlanden jetzt. Wie lange wird denn die EU da jetzt noch ruhig bleiben?
Naja, solange die Wähler nicht mehr von ihren Politikern fordern in Europa. Also es ist ja kein Zufall, dass in den Niederlanden das zuerst eskaliert ist, denn in den Niederlanden sind Wahlkampf. Das haben wir gerade schon versucht zu besprechen. Ich glaube, dass alle anderen Länder, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, sehr gelassen bleiben können. Es gibt keinen Grund, auf Erdogans Gepöbel übermäßig stark und übermäßig heftig zu reagieren. Man kann ihn doch einfach pöbeln lassen. Er kann uns in Anführungszeichen ja nichts. Er kann in europäischen Ländern ja nichts anrichten in dem Sinne. Er kann nur in seinem eigenen Land was anrichten. Und insofern kann auch Deutschland da meiner Meinung nach eigentlich gelassen bleiben. Das kann es natürlich dann nicht mehr, wenn plötzlich 90% der Deutschen der Meinung sind, man müsste doch jetzt mal irgendetwas gegen diesen Erdogan tun, dann werden sich natürlich auch die Regierungsparteien, die Volksparteien da anders verhalten. Aber es gibt eigentlich rein nüchtern politisch betrachtet keine Notwendigkeit, ihm irgendetwas entgegenzusetzen, weil er ja überhaupt keine Macht über uns hat. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Und der viel beschriebene Flüchtlingsdeal, der da doch immer mal wieder angeführt wird, den er aufkündigen könnte?
Ja, das könnte er machen, aber er hat ja auch ein Interesse daran, dass nicht hunderttausende Flüchtlinge durch sein Land laufen, wenn sie nach Europa wollen. Und der Flüchtlingsdeal funktioniert und er hat das schon mehrmals angedroht. Ich wüsste nicht, warum er ihn gerade jetzt aufkündigen sollte. Es gäbe ja auch noch weitere Mittel auf der anderen Seite. Also es gibt ja auch Wirtschaftssanktionen, die man gegen die Türkei erheben könnte. Also es ist nicht so, dass die EU Erdogan einfach ausgeliefert ist und ihn deshalb machen lassen muss. Man kann ihm eigentlich ganz gelassen entgegensehen. Man sollte auch versuchen, sich nicht vor diesen lauten Tönen dieses autoritären Herrschers zu sehr einschüchtern zu lassen.
Neben den Wahlen in den Niederlanden und der weiterhin angespannten Situation gibt es aber noch ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, denn Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Dienstag zum ersten Mal auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Was können wir denn von diesem Treffen erwarten?
Ja, wenn ich das wüsste. Die Treffen mit Trump waren ja bisher alle, sage ich mal, sehr überraschend. Also dem japanischen Premierminister hat er bei der Begrüßung zuerst fast die Hand abgerissen und dann hat er ihn nachher mit zum Golfspielen genommen. Dem australischen Premierminister hat er am Telefon angeschnauzt und das Gespräch einfach abgebrochen nach einer Viertelstunde. Das Bezeichnende dieses Präsidenten ist ja, dass er so unberechenbar ist. Und das ist auch jetzt das Gefährliche an diesem Besuch, dass man einfach nicht weiß, was passiert, wie er mit Merkel umgehen wird und auch wie Merkel mit ihm umgehen wird. Es gibt im Vorhinein ein paar Ankündigungen, die so darauf hinauslaufen, dass sie ihm angeblich Nachhilfe erteilen will oder Nachhilfe erteilen wird, was Außenhandel angeht. Also Trump will ja dafür sorgen, dass amerikanische Unternehmen mehr exportieren und dafür weniger Waren importiert werden aus den in die USA. Und Deutschland lebt aber davon, dass es Waren auch in die USA exportiert. Da deutet sich also ein Konflikt an und Merkel soll ihm jetzt sozusagen den Außenhandel erklären. Sie werden außerdem über Trump, über Putin reden, das ist sicher, weil sie da ja ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu haben. Also Trump, der gerne mit Putin klarkommen will und ihn eigentlich eher lobt, und Merkel, die ihm sehr kritisch und klar ablehnend gegenübersteht. Also da wird es vor allen Dingen erstmal darum gehen, auszuloten, ob es überhaupt Gemeinsamkeiten gibt. Und das Spannende wird sein, zu gucken, in was für einem Ton die beiden danach übereinander reden. Also ob es noch etwas von einer Partnerschaft übrig ist oder vielleicht sogar von einer Freundschaft, oder ob danach ein offener Konflikt ausbricht, was sicher eigentlich niemand wünschen kann.
Bleibt also abzuwarten, ob Trump die Nachhilfestunden annimmt. Lenz Jakobsen von Zeit Online. Kein Wochenstart ohne Trump und Erdogan. Das hat unser Ausblick auf das, was in dieser Woche wichtig wird, mal wieder gezeigt. Vielen Dank.
Danke auch.
Das wird diese Woche wichtig. Eine Kooperation mit Zeit Online.